Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Advantage, Folge 43.
Ja, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, ich bin virtuell verbunden mit einem Mann, der gerade ja viel gefragt ist und auch viel beschäftigt ist, denn sein ATP-Turnier findet bald statt, vom 16. bis 22. Mai, das ATP-Turnier in Genf. Und jetzt wisst ihr auch, aber ich habe die Beschreibung ja eh schon gelesen, wer zu Gast ist. Grüß dich, Rainer Schüttler.
Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe zu danken, auch wie immer, dass du dir Zeit nimmst. Auch habe ich bei den beiden anderen Turnierdirektoren vor ein paar Wochen auch schon gesagt, nicht selbstverständlich. Hast du mir auch geschrieben, dass gerade ganz, ganz viel zu tun ist, so kurz vor dem Turnier. Da werden wir auch drüber reden. Für die Ausnahmen unter euch, die mit dem Namen noch nicht so viel anfangen können, nur ganz kurz ein paar Stichworte in den Raum geworfen als Spieler Nummer 5 der Welt, Australian Open Finalist, Wimbledon Halbfinalist, heute aktuell Fed Cup Kapitän und Turnierdirektor in Genf. Letzteres ist auch der Hauptgrund, wie ich gesagt habe, warum du heute so Gast bist. Für alle, die über die Person Rainer Schüttler noch ganz, ganz viel mehr und über sein Leben und sein Leben als Tennisprofi und die großen Erfolge, Höhen und Tiefen erfahren wollen, denen lege ich Folge 21 ans Herzen, die mittlerweile auch komplett als Ausnahme, also nicht nur die erste Stunde, sondern auch die zweite Stunde, frei zugänglich ist auf der Seite www.patreon.com/advantagepodcast, wo ihr mich für 5 Euro im Monat unterstützen könnt und die Folgen zuerst bekommt und in voller Länge, so auch diese Folge diese Woche. Danke an Eva, Leo und Victoria, das sind die 3 neuesten Patreons. So, genug davon, Rainer. Ich habe es im Vorgespräch, habe ich dir schon zum Geburtstag gratuliert, auch wenn es ein bisschen her ist. Aber was mich interessieren würde und vielleicht auch die vielen Hörerinnen und Hörer, kann man so einen Geburtstag Ende April eigentlich feiern, wenn sein eigenes ATP-Turnier so kurz vor der Tür steht?
Ja, kann man definitiv, denn ich war zu Hause, was schon mal gut ist. Es war traumhaftes Wetter. Wir haben wirklich einen super schönen Tag verbracht, haben gegrillt mit Freunden noch. Also es war, muss man sagen, rundum perfekt, ohne großen Stress. Und manchmal ist es ja auch gut, dass dann Freunde und Familie einmal von diesen Vorbereitungen vor so einer Turnierwoche mal einfach mal rausnehmen, dass man mal wirklich den Tag genießen kann.
Das glaube ich sofort. Gesundheitsmäßig, Familie, auch alles in Ordnung, keine Katastrophen, sodass du dich beruflich schön fokussieren kannst?
Alles perfekt. Also bei uns geht es allen wirklich gut. Und wir haben gar keine Probleme. Ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, also Corona ist natürlich wirklich sehr schlimm, aber vielleicht beruflich ist es nicht optimal für die meisten, aber für mich natürlich beruflich auch sehr schwierig, aber privat ist es wirklich gut, so viel Zeit zu Hause zu verbringen, die Kinder aufwachsen zu sehen, und in dem Fall muss ich das Gute sehen und macht sehr viel Spaß. Ich bin nur gereist durch die ganze Welt in meinem Leben. Deswegen ist jetzt auch mal schön, wirklich fast nur zu Hause zu sein.
Klingt gut. Ich habe mir hier noch das Stichwort Alter unterstrichen. Wir sind 15 Jahre auseinander. Ich bin letztes Jahr 30 geworden. Du bist jetzt, ich glaube, ich darf das verraten, 45 geworden. Du warst Leistungssportler und hast einen Lifestyle geführt oder führen müssen mit 10, 11 Monate auf der Tour. Sind diese Jahre damals eigentlich schneller verflogen als die Jahre danach? Also verliert man da schneller die Zeit aus den Augen?
Ich weiß gar nicht, ob es schneller geht. Ich muss sagen, ich wundere mich immer. Mein ältester Sohn ist jetzt 4 Jahre geworden im Februar und ich finde, die Jahre sind extrem schnell verflogen. Mhm. Aber natürlich, was der Unterschied ist, als ich auf der Tour war, war wirklich jeder Tag durchgetaktet. Also es geht dann mit Training los. Man weiß genau, in was für einer Woche man spielt. Wenn man verletzt ist, weiß man, wann man Reha macht. Man weiß, dass man im Januar in Australien anfängt und dass man, wenn man Glück hat, 2 bis 3 Wochen Urlaub hat im November und der Rest ist einfach durchgetaktet. Und deswegen weiß ich nicht, ob es schneller rumgeht. Das habe ich eigentlich nicht das Gefühl, sondern ich habe das Gefühl, je älter man wird, umso schneller geht es rum. Aber muss man natürlich sagen, dass es jetzt schon, wenn man alleine die Zeit sieht, die man nicht reisen muss, also die Zeit, die man quasi spart, kann man natürlich auch extrem viele Sachen erledigen in der Zeit.
Ja, der letzte Aspekt, den du gesagt hast, ist ja so diese Bauernregel: Je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Also so fühlt sich auch für dich an. Oder was hast du für ein Verhältnis zu Zeit und deinem Alter? Weil ich habe jetzt in den letzten 1, 2 Jahren gemerkt, wo ich die letzten Jahre so viel gearbeitet habe, wo ich denke so, oh krass, es verfliegt so schnell. Wo bleibt die Zeit? Oder was sollte man mit 30 schon erreicht haben, privat und beruflich? Und was vielleicht mit 25 oder mit 35? Das sind so die Fragen, die sind bei mir jetzt in den letzten 1, 2 Jahren erst aufgeploppt. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, bei mir war immer klar eigentlich, ich bin ja ein absoluter Familienmensch und bei mir war eigentlich immer klar, ich will mit 30, will ich mein Haus haben, will zwei Kinder haben, will einen Hund haben und will glücklich verheiratet sein. Und das war immer der Ursprungsplan. Es hat dann doch wesentlich länger gedauert, bis ich das, also Hund habe ich immer noch nicht, aber bis das dann wirklich eingetroffen ist. Und auf der einen Seite, wenn die Zeit ja so verfliegt, ist es ja eigentlich auch schön, weil ich glaube, oder für mich wäre das nichts, wenn ich zu Hause sitzen würde und würde mich langweilen und wüsste nichts, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Also deswegen habe ich das viel lieber, wenn ich denke, oh, ist schon wieder abends und die Kinder gehen ins Bett oder ich gehe dann ins Bett. Ist mir lieber, als wenn ich dann wirklich irgendwo sitze und weiß, was mache ich jetzt den ganzen Tag mit meiner Zeit. Also das ist noch nicht vorgekommen und ich hoffe auch, dass das nicht so schnell passieren wird.
Sehr gut. Ja, Zeit, ein wichtiges Thema. Hund hätte ich auch gerne, passt aber nicht zu meinem Lebensstil. Ich bin zu oft unterwegs, das wäre nicht gut für das Haustier. Grüße an Oskar Otte, der hier in dem Podcast zu Gast war, bisher der größte Hundefreak im positiven Sinne, der ja auch ab und zu reinhört. Vielleicht später irgendwann mal ein Hund. Aber der ist ja auch gut für eure Familie, für die Kids natürlich, ne? Hunde sind immer gut für die Familie eigentlich, ja.
Ja,
Schauen wir mal.
definitiv, aber bis jetzt, wie gesagt, bis jetzt hatten wir auch noch nicht die Zeit und weil wir doch jetzt in diesem Jahr oder im letzten Jahr war es natürlich viel weniger, wie ich gesagt habe, mit Reisen, aber vorher sind wir natürlich schon immer viel unterwegs gewesen und da macht ein Hund dann wirklich keinen Sinn, weil wenn, dann sollte man auch Zeit haben und sicher gehen, dass es ihm wirklich gut geht.
Klar. Rainer, bist du eigentlich schon in Genf? Also wir nehmen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, als Information, wir nehmen am 6. Mai auf. Also wir sind sozusagen 1,5 Wochen vor der wirklichen Turnierzeit. Bist du schon in Genf am Organisieren oder bist du noch im Homeoffice und es geht alles von dort? Erzähl mal ein bisschen, wie ist der Status?
Also ich bin jetzt bis Sonntagabend bin ich wieder zu Hause. Ich war natürlich jetzt die ganze letzte Zeit immer wieder zu Hause in Genf und ich bin so ein bisschen am Pendeln. Jetzt zum Glück ist das ganze Team ist schon vor Ort und jetzt wird mit dem Aufbau haben wir gerade angefangen, also dass schon einige Zelte stehen, weil es gibt ja extrem viel, was man aufbauen muss. Jetzt die ganzen von der ATP auch die ganzen Regelungen mit Testen und so weiter. Also es gibt extrem viele neue Sachen, die man machen muss. Und jetzt bin ich übers Wochenende bis Sonntag bin ich nochmal nach Hause gefahren. Und ab Montag, morgen geht es dann wirklich vor Ort los, wo dann alles wirklich, ja, der ganze Aufbau dann weiter vorangetrieben wird, weil bei uns geht es ja schon am Samstag geht es ja schon los mit der Quali und am Sonntag mit dem Hauptfeld. Also
Ja.
viel Zeit haben wir nicht mehr.
Du hast dein Team angesprochen. Wie groß ist das? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir haben jetzt, was wir normal im Büro haben, sind wir 4 Leute, die immer fest im Büro sind. Aber wir haben dann noch andere Leute außerhalb, die zum Beispiel auch in Madrid mit dem Turnier arbeiten, die dann viele Sachen machen, die dann nicht im Büro sitzen, die so, ich sag mal, mehr freischaffend sind. Dann ist natürlich da mal ein Team von 3 Leuten. Da ist noch der Gerard Zubanian, der die Rechthand vom Ion Tiriac, der ja auch sein Turnier in Madrid macht. Ist dann noch dabei und ich. Also wir haben dann relativ kleines Team, aber natürlich, wenn es darum geht, dann beim Turnier, dann haben wir weit über 100 Leute, wenn man das alles mit Fahrern, mit Leuten, die dann wirklich dafür sorgen, dass das Essen gibt und mit Platzanweisern und so weiter, ist natürlich dann viel mehr. Also ich müsste jetzt genau die Zahl sehen, aber es sind mit Sicherheit 150 Leute, die da rumlaufen und dann wird es natürlich richtig fehlen.
Du hast natürlich schon vor 5 Monaten in unserem langen Gespräch gesagt, dass man im ständigen Austausch mit den Behörden steht oder stehen muss. Wie sieht denn die Situation in der Schweiz und speziell in Genf, in Geneva aus, was die Corona-Situation angeht? Fälle, örtliche Behörden, sind bei euch Zuschauer, werden Zuschauer zugelassen zum Teil? Wie ist der
Also
Stand?
Also die Zahlen waren relativ hoch vor einigen Wochen. Und da muss man sagen, also bis jetzt sind auch noch keine Restaurants im Innenbereich auf. Jetzt wurden vor, müsste jetzt lügen, aber müsste Ende April gewesen sein. Ja, also ich glaube am 19. April sind dann Terrassen aufgemacht worden von Restaurants, aber noch kein Innenbereiche von Restaurants. Jetzt ist es so, dass wir natürlich gehofft haben, dass es nochmal eine neue Nachricht gibt vor unserem Turnier, dass wir vielleicht mehr Zuschauer haben. Uns wurden 100 Zuschauer genehmigt. Das ist natürlich sehr schwierig, zumal allein die Tickets für die Sponsoren das bei weitem schon übertrifft. Also das ist natürlich ja, ist eine sehr kleine Nummer und wir hatten gehofft, dass jetzt nochmal ein paar mehr Zuschauer erlaubt sind. Aber zurzeit haben wir 100 Zuschauer. Die Fallzahlen in Genf gehen auch zurück, was positiv ist. Langsam werden Lockerungen gemacht, sind sogar jetzt Fitnesscenter ist wieder aufgemacht worden, dass man wirklich trainieren kann. Terrassen bei Restaurants sind auf und wir haben jetzt vor, wann war es ja, vor 10 Tagen, haben wir genehmigt bekommen, dass wir auch auf der Anlage im Clubhaus, dass wir den Spielern Essen und Getränke ausschütten dürfen, weil vorher war eigentlich das Protokoll, dass wir die Spieler nur im Hotel in einem speziellen Raum verpflegen könnten, also Mittagessen oder Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und das ist jetzt zum Glück vor 7 oder 10 Tagen ist das ein bisschen aufgeweicht worden, dass wir die Erlaubnis bekommen haben, sogar für die Spieler auf der Anlage Verpflegung anzubieten.
Okay. Ja, gerade Letzteres ist ja nicht nur organisatorisch wichtig, sondern auch aus leistungssportlichen Gründen, dass die Spieler vor Ort essen können und sich das zeitlich besser einteilen können als dieses Hin- und Herfahrerei dann, ne? Je nachdem, wie weit das Hotel weg ist, wahrscheinlich.
Ja, zum Glück ist das Hotel relativ nah. Es sind ungefähr mit dem Auto
Ah,
maximal
okay.
5 Minuten, würde ich sagen. Aber es kann natürlich auch viel Verkehr sein immer. Das kommt ein bisschen auf die Zeit drauf an. Und dann ist es natürlich so, es ist natürlich schwierig, wann soll man, wenn man ein Match hat, sag mal, drittes Match, wann soll man rausfahren? Ja, fährt man
Ja.
raus nach einem Satz beim ersten Match oder wenn das vorbei ist, dann kann es immer noch sein, dass es dann 3 Stunden dauert oder ist vielleicht in einer Stunde schon vorbei. Wann soll ich essen? Und das ist natürlich viel einfacher, wenn man das auf der Anlage alles ja, abwarten kann quasi und dann sagt, oh, jetzt muss ich schnell noch ein Sandwich essen oder eine Kleinigkeit essen. Das macht es natürlich alles viel einfacher einfach für die Spieler.
Ja, definitiv. Das war das, was mir als erstes auch in den Sinn gekommen ist. Du hast die Zahl 100 genannt und das auch in Relation zu den schon übersteigenden Sponsorenzahlen gesetzt. Wie regelt man das denn? Also sind das dann 100 Sponsorengäste oder habt ihr jetzt ausgelost, dass auch Otto-Normalverbraucher dahin dürfen? Oder wie
Nee.
geht man sowas an?
Ja, wir haben das jetzt so geregelt, dass wir sagen, wir geben nur den Sponsorentickets. Also wir lassen gar keine, also man kann gar kein Ticket kaufen, weil wir natürlich auch letztendlich überleben wir in dieser schwierigen Zeit, überleben wir, dass die Sponsoren wirklich uns den Rücken stärken und immer noch bei uns sind. Und das ist natürlich auch dann irgendwie wichtig, wieder zurückzugeben. Und die haben uns letztes Jahr die Sponsoren nicht hängen lassen. Die waren wirklich super unsere Rückendeckung und machen das in diesem Jahr wieder, obwohl natürlich die Zeiten speziell für Events sehr schwierig sind. Und da haben wir jetzt mal so eine kleine Möglichkeit, ja, den Sponsoren das auch zurückzuzahlen und sagen, hey, wir wollen, dass ihr kommt. Natürlich ist es ein Problem, weil wir natürlich auch den Sponsoren leider nicht die Tickets geben können, die sie eigentlich ja eigentlich bekommen würden. Und deswegen muss man da, wir haben das versucht, relativ oder versucht für uns aus unserer Sicht fair zu machen und eine Relation gerecht zu machen. Aber bis jetzt natürlich gibt's dann auch Kommentare und die hätten noch gerne mehr. Aber uns wurde auch ganz klar gesagt vom Gesundheitsamt, bitte haltet diese Restriktionen ein, weil wir werden kommen, wir werden testen, wir werden schauen und wenn das nicht eingehalten wird, dann müssen wir auch da Konsequenzen rausziehen. Also es ist ganz klar kommuniziert worden und das ist natürlich das, was wir nicht wollen und deswegen müssen wir diese Normen auch einhalten und werden wir auch tun.
Ja, ich finde es aber gut, dass du es auch nochmal so klar benennst, weil ja dann auch die normalen Tennisfans dann wahrscheinlich gleich den Reflex auch sagen, boah, ja, die Sponsoren kriegen jetzt Tickets und wir dürfen nicht drauf. Aber am Ende ist es natürlich wirklich so, dass jedes Turnier sehr groß von den Sponsoren abhängig ist. Deswegen cool, dass du das auch nochmal so klar benannt hast. Ist nun mal jetzt gerade in dieser ich nenne es einfach mal beschissenen Zeit, immer noch nicht so einfach, was mich auch zu dem nächsten Punkt kommen lässt. Ich hatte es ja auch erwähnt, ich habe erst vor kurzem mit Patrick Kühn bei den BMW Open und mit Markus Günthert beim Porsche Grand Prix gesprochen, natürlich auch beides ja Turnierdirektoren, ähnliche Themen. Hast du diese Turniere intensiver verfolgt oder auch im Vorfeld Gespräche mit Kollegen, Turnierdirektoren geführt, um solche Details zu klären, hey, wie geht ihr sowas an oder kocht da jeder sein eigenes Süppchen, weil es auch Konkurrenz ist?
Nein, also ich habe jetzt mit Markus Günthert habe ich gesprochen, ich war sogar auch in Stuttgart, weil als Funktion als Fed Cup Captain war ich da
gedacht.
und hab mir alle Mädels angeguckt und mit den Mädels gesprochen, auch die Jüngeren in der Quali. Also insofern war ich da und wir haben ein paar Mal zusammen Abend gegessen und es ist immer natürlich interessant zu hören, wie sowas dann auch bewältigt wird, welche Probleme es gab. Die hatten ja gar keine Zuschauer, wo er, als er gehört hat, dass wir 100 haben, hat er auch gesagt, ja, das ist vielleicht besser, gar keine zu haben, weil da wird es einige Diskussionen geben. Und ich habe gesagt, nee, ist viel besser, 100 zu haben. Da kann man zumindest irgendjemand glücklich machen. Also ich sag mal, jede Situation hat was Positives und was Negatives. Und und insofern tauscht man sich schon aus. Ich habe jetzt in München habe ich nur mit dem Fabian Trost, der vom Iphitos, vom Club ist, habe ich kurz Kontakt gehabt, aber mit Patrick jetzt nicht. Und natürlich weiß ich auch sehr viel von Madrid, wie die das machen, weil natürlich der Gerard Zobanian natürlich auch bei mir in der Organisation, da wir das zusammen organisieren, weiß ich da schon viel und wir versuchen das dann eben von jedem, was wir hören oder was wir sehen, versuchen wir da ein bisschen was rauszupicken. Jetzt vor 2 Tagen oder 3 Tagen hat auch die ATP einen Call für die Turnierdirektoren aufgesetzt. Best Practices heißt es, wo wirklich die Turniere dann sagen, hey, wie haben wir verschiedene Problemstellungen gelöst, was war gut, was war nicht gut, wo man dann wirklich als Turnier auch ein bisschen hört oder schon mal reinschnuppern kann, was kommt auf einen zu, wie kann man das lösen, wie sollte man es nicht lösen, und das ist natürlich auch sehr hilfreich.
Ja, das Letzteres ist echt cool und auch wichtig. Wurde das gut angenommen, also war der Call voll oder waren da nur so ein paar Turnierdirektoren drin?
Nee, das war relativ gut besucht, weil ist natürlich, also das war sehr, also ich sag mal Acapulco, Sofia und so Turniere, die alle schon die Turniere hatten, die haben dann so ein bisschen berichtet, Rotterdam, wie das alles bei denen war, und es waren auch viele Turnierdirektoren da, und es ist natürlich auch gut für uns, dass die ATP sowas organisiert, um einfach vielleicht Fehler, die man ganz einfach vielleicht vermeiden kann, die man aber gar nicht so auf dem Schirm hat, weil wir wissen noch gar nicht, was auf uns zukommt, und wir können es eben nur laut den Regeln versuchen, so best wie möglich einzuschätzen und abzuarbeiten. Aber was dann wirklich passiert, das sieht man dann wirklich erst, wenn man es wirklich gemacht hat.
Bei all den schwierigen Sachen, die du beachten musst, warst du vor 2, 3 Wochen sicherlich auch einer der glücklicheren Menschen in der westlichen Welt oder zumindest auch unter den glücklicheren Menschen oder wenn nicht sogar der glücklichste Turnierdirektor im Profi-Tennis, als bestätigt wurde, dass Roger Federer bei eurem Turnier aufschlagen wird. Interessiert mich natürlich als Journalist in erster Linie mal. Rainer, wie hast du das geschafft?
Gut, muss man auch wieder sagen, das war definitiv Teamwork. Also bei sowas ist ja immer, dass alle Parteien mitspielen wollen. Wir hatten, im Nachhinein vielleicht das Glück, dass die French Open eine Woche nach hinten verschoben wurden. So insofern hatten wir zwischen unserem Turnier und Roland Garros haben wir eine Woche Zeit. Roger, bei dem ist ja immer so, dass er sagt, oder das ist in den letzten 10 Jahren, glaube ich, so war, dass er nie die Woche vor einem Grand Slam spielt. Und er natürlich, wenn man seine Karriere betrachtet, damit extrem gut gefahren ist. Und dass er das höchstwahrscheinlich auch nicht ändern würde. Und da haben wir natürlich die Chance gesehen, ihn natürlich zu kontaktieren. Ich habe ihm sonst auch immer jedes Jahr gesagt, Roger, wir wollen dich. Bitte sag uns Bescheid. Wir würden alles in Bewegung setzen, dass du mal zum Turnier kommst, weil es wäre ein absoluter Traum. Das wusste er. Ich habe ihn vor ein paar Wochen, habe ich ihn gesehen, weil wir wohnen ja nicht weit voneinander entfernt. Habe ich ihn beim Training gesehen und dann habe ich wieder gesagt, hey Roger, jederzeit bist du willkommen, du musst einfach nur sagen, du möchtest kommen und wir wären extrem happy. Ja, und dann war es ja so, dass er Doha gespielt hat, auch Dubai und Miami abgesagt hat, wo wir natürlich schon irgendwie gedacht haben, Roger müsste eigentlich, wenn er wieder ein paar Matches spielen, weil er lange keine Matches gespielt hat, Und haben natürlich schon gehofft, dass wir irgendwie vom Manager und vom Trainer und von ihm irgendwie so ein positives Signal bekommen könnten. Und ja, und dann als Roland Garros natürlich noch auch eine Woche nach hinten verschoben wurde, dann war es dann wirklich so, dass das Signal kam und dass wir gesagt haben, also wäre absolut oder ist ein absoluter Traum, dass er bei uns spielt. Wir wissen, dass die Chancen beim 250er extrem gering sind und ja, man kann es eigentlich sagen, alle Sponsoren, ganz Genf eigentlich, hat das wirklich unfassbar aufgenommen. Wir haben tolle E-Mails bekommen und Anrufe im Büro, dass die Leute wirklich, auch wenn sie selber nicht gucken können, dass sie unglaublich froh sind, dass Roger in Genf spielt. Und das zeigt eigentlich schon, welche Dimension das hat immer, wenn er irgendwo aufläuft. Und sind natürlich da extrem froh drüber.
Das glaube ich. Ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, aber was mich bei deiner Antwort jetzt am meisten interessiert hat, als du ihm noch bevor das mit den French Open Verschiebung war, auf dem Trainingsgelände gesehen hast beim Training und ihm das nochmal schmackhaft machen wolltest, wie hat er denn da reagiert? Also war der total zurückhaltend, so nach dem Motto, ja, lass Rainer mal reden, ich komme eh nicht? Oder gab es da schon positive Signale? Wie funktioniert so ein Austausch? Ihr kennt euch natürlich schon sehr, sehr lange und
beim Roger macht es ja oder generell macht es ja auch keinen Sinn, wenn man versucht, jemanden zu überreden zu kommen. Sondern ich habe ihm gesagt, hey Roger, du weißt, wie immer, wir wollen dich, wir wären super happy, wenn du kommst und wir würden alles in Bewegung setzen, dass du kommst, das weißt du, und wir würden alles machen, damit du dich so wohl wie möglich fühlst, wohl wie möglich fühlst und dass du auch die beste Zeit für die Vorbereitung für Paris hast bei uns. Er hat gesagt, ja, vielen Dank, weiß ich, und schauen wir mal. Also er hat sich natürlich auch weder committed noch dagegen gesprochen. Er hat eben auch gesagt, dass er das weiß und dass er es nett findet, dass ich das sage, aber wie habe ich die letzten Jahre auch, und da ist er auch nicht gekommen.
Klar, das ist natürlich, hast du ja auch durchblicken lassen, das Timing und die Verschiebung der French Open hat euch dann natürlich ja, in die Karten gespielt. Es gibt auch Spieler, denen ich mich in München unterhalten habe, die finden die Verschiebung der French Open zum Beispiel überhaupt nicht gut, weil dann weniger Pausen sind bis zu Wimbledon und man praktisch durchspielt. So hast du sozusagen einen Vorteil daraus. Manche Spieler sagen, das ist eher blöd. Für dich war das gut. Du hast die Sponsoren angesprochen. Ich habe das auch die anderen Turnierdirektoren gefragt. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass man für Zugpferde oder große Spieler, dass da Antrittsprämien bezahlt werden. Jetzt haben wir in der schwierigen finanziellen Zeit ohne Zuschauer, wo du auch selbst gesagt hast, Sponsoren müssen einspringen, damit das Turnier überhaupt weiter stattfindet. Wie ist es denn bei so einer Mammutpersonalie, der in der Regel ja kleinere Turniere nur für, sagen wir mal, 500.000 bis vielleicht sogar aufwärts spielt? Wie kann man sowas denn regeln während der Corona-Zeit? Gibt es da Gentleman's Agreement? Wird da trotzdem was gezahlt? Was kannst du mir zu
der... Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.